Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 20. Mai. Heute mit folgenden Themen. Rechtsextreme tummeln sich an Corona-Demos. Ob sie ihre menschenfeindliche Ideologie so unter die Leute bringen, sei jedoch dahingestellt.
Ich erachte es auch diesmal als sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Rechtsextremen da politisch Profit schlagen können.
Dann, Landräuber bedrohen den Lebensraum von indigenen Völkern Brasiliens. Die Corona-Pandemie begünstigt deren Machenschaften und bedroht die Völker ganz besonders.
Indigene Völker haben oft eine sehr kommunale Lebensweise. Das heißt, das beruht schon darauf, dass man auch Kontakt mit dem Rest der Gemeinde hat. Und das sind natürlich ideale Bedingungen für den Virus.
Und Entwicklungsländer leiden doppelt so stark wie wir unter der Corona-Krise. Dies vor allem aufgrund von zunehmenden Klimakatastrophen.
Da muss man eben auch darüber diskutieren, wie kann man mehr Geld investieren im Süden, weil das letztendlich gemacht wird, nicht nur eben aus Solidarität, sondern es nützt auch der Schweiz wieder die Entwicklungszusammenarbeit.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Gisela Feutz.
Beim Asylzentrum in Kappelen wird ein Provisorium aus Containern aufgestellt. Dies ist unter anderem notwendig, weil Unbekannte das Gebäude im Februar beschädigt haben. Das berichtet das Staatssekretariat für Migration SEM. Ab Herbst 2020 sollen in Kappelen 270 Plätze zur Verfügung stehen. Das SEM geht davon aus, dass die Asylgesuche bald wieder ansteigen werden. Zudem wird mehr Platz benötigt, weil der Schutz vor Corona-Ansteckung gewährleistet sein muss. Dem Kanton Bern drohen tiefrote Zahlen, das meldet die Zeitung Der Bund. Zur Überwindung der Corona-Krise wird der Kanton Bern voraussichtlich 400 Millionen Franken zusätzlich ausgeben müssen. Zudem werden derzeit die Steuern noch auf Einkommen und Gewinn von 2019 erhoben. Die effektiven Einnahmen werden aber aufgrund des Corona-bedingten Stillstandes im aktuellen Jahr massiv kleiner ausfallen. Die hohen Mehrausgaben und die massiven Einbrüche bei den Steuern könnten 2021 im Kanton Bern zu einem negativen Abschluss in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken führen. Damit steht auch die geplante Steuersenkung auf der Kippe. Bei der Produktion von Solar- und Windenergie liegt die Schweiz im europäischen Vergleich auf den hintersten Rängen. Das zeigt eine Kurzstudie der Schweizerischen Energiestiftung SES. Die Schweiz liegt auf Rang 24, nur Tschechien, Ungarn, Slowenien, die Slowakei und Lettland haben noch schlechter abgeschnitten. Die Schweiz erzeugt 4,2% des Stromverbrauchs mit Solar- und Windenergie. Zum Vergleich, in Dänemark sind es über 50%, in Deutschland 33%. Trotz internationalem Protest schränkt Ungarns Regierung die Rechte von trans- und intersexuellen Personen stark ein, das berichtet Amnesty International. Gestern Dienstag hat die rechtsnationale ungarische Regierung per Gesetz beschlossen, dass das biologische Geschlecht, welches bei Geburt im Personenregister festgehalten wird, später nicht mehr verändert werden darf. Somit ist ausgeschlossen, dass eine Person, die sich einer Geschlechtsangleichung unterzieht, unter ihrem neuen Geschlecht anerkannt wird. Menschenrechtsorganisationen verurteilen die neue Regelung. Mit ihr würden Transpersonen und intersexuelle Menschen weiteren Diskriminierungen ausgesetzt. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht gestern ein Urteil erlassen, welches von Reporter ohne Grenzen als Meilenstein im Schutz der Pressefreiheit eingeschätzt wird. Mit diesem Gesetz wird die Bundesregierung rechtlich verpflichtet, vertrauliche Kommunikation von JournalistInnen vor Massenüberwachung zu schützen. Zudem dürfen ausländische Medienschaffende nicht mehr wie bisher nach Belieben überwacht werden und auch die Weitergabe von Rechercheergebnissen an ausländische Geheimdienste wird künftig an strenge Voraussetzungen geknüpft. Das Urteil eröffne einen Spielraum, um Quellenschutz im digitalen Zeitalter neu zu denken, sagt Reporter ohne Grenzen. Zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns ein strahlend schöner Tag. Das Thermometer klettert von 10 Grad am Morgen im Verlauf des Tages auf 24 Grad. Am Freitag soll es dann sogar 26 Grad warm werden, bevor am Wochenende Regen, Blitz und Donner folgen bei 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Querfront gegen Corona. Auf Online-Plattformen und an verschiedenen Demos sah man immer wieder VerschwörungstheoretikerInnen Seite an Seite mit Rechtsextremen. Unter anderem führte die Polizei am vergangenen Samstag Ignaz Berth ab, ehemaliger Sprecher der Schweizer Pegida-Bewegung. Hans Stutz ist langjähriger Beobachter der rechtsextremen Szene in der Schweiz. Katrin Hiss hat ihn gefragt, ob es innerhalb der extremen Rechten eine uniforme Meinung gäbe, was Corona angeht.
Auch innerhalb der rechtsextremen Szene ist eine keine Meinungseinheit zu erkennen. Allerdings sind es viele, die eben dann auf antisemitische Vorstellungen zurückgreifen, entweder Rothschild oder Rockefeller oder allenfalls die Bilderberger, die da verantwortlich sein sollen. Aber dann ist dann bereits die Gemeinsamkeit vorbei.
Sie sprechen gerade verschiedene Verschwörungstheorien an. Warum passen denn diese Verschwörungstheorien überhaupt so gut in das Narrativ von den extremen Rechten?
Was den antisemitischen Teil betrifft, ist es eben so, dass die Juden an allem schuld sein sollen, was auch immer geschieht. Es kann innerhalb von kürzester Zeit aktiviert werden. Was in diesem Fall neu ist, dass eben auf einen neuen Mann zurückgegriffen wird, beziehungsweise dass der in diese Verschwörungstheorien aufgenommen wird, das ist der Bill Gates. Und das beruht darauf, dass er beziehungsweise seine Stiftungen Geld für die WHO zur Verfügung stellen. Und da nimmt man jetzt an, aber aufgrund, dass der Betrag ja ziemlich hoch ist, dass er eben dann auch bestimmen könne.
In Deutschland gab es verschiedene Gruppierungen, die sich auf den sogenannten Tag X vorbereitet haben, also auf einen Tag, an dem sie sich versammeln wollten und deutschlandweit Angriffe starten wollten gegen Personen oder Institutionen, die nicht in ihr Weltbild passen. Es gibt Gerüchte, dass dieser Tag X zusammen mit Corona jetzt immer näher rückt. Kennen Sie solche Geschichten auch aus der rechtsextremen Szene in der Schweiz?
Nein, habe ich bis eine keine wahrgenommen, nein.
Und sprechen wir doch noch über sozusagen den parlamentarischen Arm der extremen Rechten in der Schweiz. Hat sich denn die Partei der nationalorientierten Schweizer, die PNOS, schon positioniert in Sachen Corona?
In der Zwischenzeit gibt es zwei Beiträge auf der Homepage zu Corona, wobei die zweite den ersten bestätigt bzw. die Berichterstattung rekapituliert. Das übliche Thema ist der antisemitische Teil, also beziehungsweise es geht eben zurück auf Rockefeller und Rothschild. Das heißt, das ist in dem Sinn die jüdische Weltregierung, die sich daran beteiligt. Es gibt dann noch den Erich Weber, der in Basel jetzt noch Flugblätter verteilt hat. Der hat allerdings dann eben gesagt, dass die Basler Pharma dahinter stecke und dass jetzt in den Spitälern vorsichtig sein solle, weil da der Tod drohe.
Rechtsextreme mischen sich ja jetzt mitunter auch unter diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Denken Sie, mit dieser Strategie, sich sozusagen in einen anderen Teil der Gesellschaft zu begeben, werden Sie Zulauf erhalten bei sich und Ihrer eigenen Ideologie?
Es ist ja nicht das erste Mal, dass bei kleinen oder größeren Bewegungen Rechtsextreme versuchen, daran teilzunehmen und auch daran teilnehmen. Aber es gelingt ihnen nie, da nachher weitere oder viele Anhängerinnen und Anhänger zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Und ich erachte es auch diesmal als sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Rechtsextremen da politisch Profit schlagen können.
Das sagt Hans Stutz. Auf seiner Webseite sammelt er unter anderem Texte und Meldungen über rechtsextremistische Vorfälle in der Schweiz. Man findet sie unter hans-stutz.ch. Wir kommen zum Lied der Sendung. Heute gibt es I Love Rock'n'Roll auf die Ohren von der Band The Arrows. Dies zum traurigen Anlass, dass Alan Merrill, Sänger der legendären Rockhymne, kürzlich an Covid-19 gestorben ist.
Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. She was with me.
Info.
Landräuber in Brasilien lassen sich nicht stoppen vom Coronavirus. Im Gegenteil, die Pandemie begünstigt ihr illegales Treiben. Brasilien versinkt derzeit im Chaos. Die Regierung unter Präsident Bolsonaro gibt keinen eindeutigen Kurs vor, obwohl die Anzahl Ansteckungen bereits über die Höchstzahl Spaniens gestiegen ist. Derweil bringen Holzfäller und Landräuber das Virus zu den indigenen Völkern in Brasilien. Die Hintergründe dazu hat Lena Lang.
Brasilien ist drauf und dran, zum neuen Epizentrum der Pandemie zu werden. Das Amazonasland soll bei der Anzahl Infizierten bereits Spanien und Italien überholt haben. Grund dafür ist das chaotische Krisenmanagement der Regierung unter Präsident Bolsonaro. Linda Poppe ist Koordinatorin von Survival International. Die Organisation setzt sich seit Jahren für indigene Völker weltweit ein. Bergarbeiter und Holzfäller würden den Lebensraum der Völker Brasiliens bedrohen, insbesondere zu Corona-Zeiten.
Ja, also wir sehen, dass das wirklich ungehindert weitergeht. Also illegale Goldgräber zum Beispiel oder illegale Holzfäller oder auch einfach die Besiedlung der Gebiete, die illegale Landnahme, geht einfach weiter. Also die stoppt nicht. Es ist nicht so, dass die jetzt zu Hause bleiben und in Quarantäne gehen, sondern das geht weiter. Gleichzeitig ist halt der Schutz erschwert. Die Indigenen selber können sich schlechter organisieren. Teilweise bleibt auch einfach die Unterstützung der Regierung aus, die ja eh schon sehr, sehr schlecht war. Also das ist tatsächlich jetzt noch komplizierter geworden. Und es schaut halt wirklich keiner hin.
Die indigenen Völker scheinen diesen Bedrohungen schutzlos ausgeliefert zu sein. Auf Unterstützung und Schutz durch die Regierung können sie jedenfalls nicht zählen. Im Gegenteil.
Durch die Rhetorik macht sie auch ganz klar, dass ihr das überhaupt nicht wichtig ist, dass sie es viel besser findet, wenn das Land jetzt zum Beispiel für Viehzucht genutzt wird. Sie bestärkt also Leute, die die Landnahme machen. Es gibt auch eine Gesetzesinitiative, die Bolsonaro, also mehrere, aber eine, die man da vielleicht betonen könnte, versucht durchzuboxen, die im Wesentlichen alle illegalen Landnahmen legalisiert, die seit 2018 passiert sind. Also er setzt da ganz klare Zeichen, dass das okay ist.
Kommt diese Gesetzesinitiative zustande, so hätte sie laut Linda Poppe von Survival International eine fatale Signalwirkung.
Das macht halt einfach die schon immer sich nicht an die Rechte gehalten haben und da einfach so ein bisschen auch Wilder Westen gemacht haben, die bestärkt es. Die sehen auch ganz klar, okay, das kann sich lohnen, ich muss nur vielleicht ein paar Jahre lang Atem haben, dann kann ich mir indigenes Land unter den Nagel reißen. Das ist natürlich ein fatales Signal.
Unkontaktierte Völker leben meist abgeschieden, ja isoliert. Eigentlich ideale Bedingungen, um dem Virus selbst aus dem Weg zu gehen und eine Ansteckung zu vermeiden. Durch Kontakt mit beispielsweise landraubenden Holzfällern dringt das Virus dennoch bis tief in den Urwald vor. Angekommen bei indigenen Gruppen verbreitet es sich aufgrund deren Lebensweise rasant.
Die indigenen Völker haben oft eine sehr kommunale Lebensweise. Das heißt, das beruht schon darauf, dass man auch Kontakt mit dem Rest der Gemeinde hat. Und das sind natürlich ideale Bedingungen für den Virus. Also wenn zum Beispiel man ständig Kontakt mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft hat und auch aufeinander angewiesen ist, wenn es zum Beispiel um Nahrungsbeschaffung oder Versorgung geht, wie soll das funktionieren, wenn zum Beispiel, nur 5% der Bevölkerung erkrankt sind, dann brechen diese Systeme auch zusammen.
Laut Linda Poppe ist ein weiterer Weg, wie das Virus zu den Völkern gelangt, durch Missionierende. Mit der Absicht, unkontaktierten Völkern die Bibel nahezubringen, bringen sie möglicherweise Krankheitserreger. Gerade für indigene Völker, die weiter ihre traditionelle Lebensweise pflegen, ist Covid-19 eine große Bedrohung. Bereits über 300 Corona-Fälle gab es unter indigenen Gruppen Brasiliens. Knapp ein Viertel der Infizierten ist verstorben. Dies erklärt Linda Poppe folgendermaßen.
Da gibt es abgeschieden Lebende, die tatsächlich teilweise schon sehr schlechten Gesundheitszustand haben, dadurch, dass zum Beispiel illegale Goldgräber die Flüsse verschmutzen mit Quecksilber oder dass sie dann aufnehmen. Also sie haben schon gewisse Vorbelastungen. Sie eigentlich schon einen etwas schlechteren Gesundheitszustand haben. Diabetes ist zum Beispiel ein großes Problem. Und wenn jetzt dieser Virus kommt, ist das nochmal für sie schwieriger, plus der Tatsache, dass die Regierung Bolsonaro auch den Gesundheitsdienst, der für indigene Völker zuständig ist, massiv zusammengestrichen hat, dass die Distanz zu Krankenhäusern manchmal höher ist. Also all diese Sachen wirken sich eigentlich dahingehend aus, dass indigene Völker als eine Risikogruppe gelten müssten und eigentlich besonders viel in Beachtung finden müssten.
Die Lage wird sich in Brasilien wohl weiter zuspitzen. Auch in anderen Erdteilen mit vielen indigenen Volksgruppen, Afrika und Asien, wird die Corona-Pandemie noch andauern. Für indigene Völker, gerade für kleine, bedeutet das Virus unter Umständen die Ausrottung.
Rabe Info.
Die gegenwärtige Krise wird schwerwiegende Folgen für unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme mit sich bringen. Das ist unbestritten. Was für die Schweiz zutrifft, gilt allerdings erst recht für Entwicklungs- und Schwellenländer. Dort sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht einmal abschätzbar. Doch bereits jetzt steht fest, weltweit werden in den kommenden Jahren immer mehr Menschen an Armut und Hunger leiden. In den stark betroffenen Ländern des Südens haben die Menschen nämlich nicht nur mit den Folgen von Covid-19 zu kämpfen, sondern auch mit der fortschreitenden Klimakatastrophe. Salim Staubli berichtet.
Bereits vor Corona haben Armut und Hunger in den Ländern des Südens massiv zugenommen. Doch nun, mit dem Virus wird sich die schwierige Situation noch einmal drastisch verschlimmern. Bereits jetzt befürchtet die UNO, dass sich die Zahl der Hungernden bis Ende Jahr beinahe verdoppeln könnte. Mit diesem Szenario rechnet auch Patrick Berlinger von der Fachstelle für Entwicklungspolitik bei der Caritas.
Ja, wir sehen, dass die Gesundheitssysteme nicht gerade zusammenbrechen, aber dass die wirtschaftlichen Herausforderungen riesig sind. Zum einen haben die Staaten keinen Kapitalpuffer und können eben keine Hilfsprogramme aufgleisen. Dann ist natürlich auch das Problem, dass soziale Sicherungssysteme fehlen und auch die Gesundheitssysteme zum Teil sehr schlecht vorbereitet sind für solche Krisen. Und das führt dann dazu, dass eben gerade die Ärmsten in den Entwicklungsländern sehr schnell an ihre Grenzen stoßen und ihre Existenz auch verlieren.
Mal eben Kurzarbeit beantragen oder einen Spendenaufruf lancieren, all das ist in den Ländern des globalen Südens quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Dadurch verlieren immer mehr Menschen ihren Job. Und dabei hat die Pandemie in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht.
Wir sehen zurzeit eine sehr schlechte Entwicklung in Mexiko, in Brasilien, aber natürlich auch in Ländern, von denen man eben weniger hört, bezüglich Corona, Syrien zum Beispiel oder Haiti oder auch Länder in Afrika, Südsudan. Das sind alles Länder, wo es eben Fälle gibt, aber wo man nicht wahnsinnig viel davon hört in den Medien hierzulande.
In diesen Ländern wären schlicht und einfach keine Möglichkeiten vorhanden, um überhaupt angemessen auf Krisen reagieren zu können, erklärt Patrick Berlinger. Deshalb sei nun Hilfe vor Ort gefragt.
Dort braucht es wirklich dann Hygienemaßnahmen, auch Sensibilisierung. Es geht auch darum, wirklich einfach Seife zu verteilen, Nahrungsmittel zu verteilen, Einkaufsgutscheine zu verteilen, damit die Leute, die eben ihre Arbeit verlieren, damit die immer noch das Nötige sich besorgen können in den lokalen Läden. Damit wird auch dann die lokale Wirtschaft wieder etwas angekurbelt.
Von einer kompletten Erholung der Wirtschaft kann allerdings derzeit keine Rede sein. Schließlich haben die Entwicklungsländer nicht nur mit dem Coronavirus zu kämpfen, sondern auch mit der fortschreitenden Klimakatastrophe. Gerade in diesen Ländern haben extreme Wetterereignisse wie Dürren oder Stürme in den vergangenen Jahren massiv zugenommen.
Da fehlt die Möglichkeit, sich anzupassen. Die Staaten haben auch zu wenige finanzielle Ressourcen, um da entsprechende Maßnahmen vorbeugend einzuleiten. Wir beobachten das jetzt zum Beispiel in Ländern wie Haiti, Myanmar, Nepal, Philippinen, Mosambik. Da sind die Extremwetter einfach immer wahrscheinlicher und die Schäden sind immens. Und das können diese Länder zum Teil gar nicht mehr alleine stemmen.
Weil solche extreme Wetterereignisse auch in Zukunft immer zahlreicher werden, drohen bereits jetzt in vielen Ländern humanitäre Katastrophen. Maßnahmen zur Eindämmung von Epidemien wie dem Coronavirus lassen sich unter solchen Bedingungen kaum mehr umsetzen. Um ein solches Schreckensszenario vorzubeugen, müssten nun umso mehr Gelder in Entwicklungsprojekte investiert werden, betont Patrick Berlinger von der Caritas.
Es muss unbedingt präventiv gearbeitet werden. Die Staatengemeinschaft hat bereits vor Jahren entschieden, dass zusätzlich zu den Entwicklungshilfegeldern es eben auch Klimafinanzierung braucht. Da hat man sich geeinigt. Es ist aber in der Regel so, dass alle Länder hier etwas tricksen und das Geld für Klimaprojekte im Süden eben aus dem Entwicklungstopf nehmen. Das heißt, es ist dann immer weniger Geld, zum Beispiel für Gesundheitsprojekte, für Bildungsprojekte, für Wasseraufbereitung und Ernährungssicherheit zur Verfügung und immer mehr Geld wird zum Beispiel für Klimaprojekte gebraucht. Da geht es um Klimaschutzprojekte, damit sich die ärmsten Länder auch emissionsarm und klimaverträglich entwickeln können. Es geht aber auch darum, dass sich eben die ärmsten und am stärksten betroffenen Menschen an die Erderhitzung und diese Extremwetterereignisse anpassen können.
Aus diesem Grund braucht es nun dringend zusätzliche Entwicklungsgelder, ergänzt Patrick Berlinger. Angesichts der globalen Krise ist das allerdings leichter gesagt als getan. In der Schweiz machen die Entwicklungsgelder derzeit gerade einmal 0,4% des Staatseinkommens aus. Zu wenig, findet Patrick Berlinger.
Man hat sich eigentlich geeinigt, schon vor Jahren und letztmalig auch wieder im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, dass die Geberländer eben 0,7% der Wirtschaftsleistung für öffentliche Entwicklungshilfe bereitstellen sollen. Und die Schweiz ist davon eben sehr weit entfernt mit etwa 0,4%. Und dann kommt eben noch hinzu, dass immer mehr von diesen 0,4% für Klimaprojekte verwendet werden, die nicht unbedingt diese Armutsrelevanz aufweisen. Und von dem her braucht es jetzt wirklich mehr Geld.
Patrick Berlinger sieht nun die Politik in der Verantwortung. Gerade jetzt in Krisenzeiten sei die globale Solidarität gefragter denn je.
Derzeit wird die neue Strategie behandelt im Parlament Und da muss man eben auch darüber diskutieren, wie kann man mehr Geld investieren im Süden, weil das letztendlich gemacht wird, nicht nur eben aus Solidarität, sondern es nützt auch der Schweiz wieder die Entwicklungszusammenarbeit.
Soweit Patrick Berlinger. Er ist Leiter der Fachstelle für Entwicklungspolitik bei der Caritas Schweiz.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Mittwoch, dem 20. Mai. Das nächste aktuelle Info gibt es dann erst nächsten Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Gisela Feutz, Katrin Hiss, Lena Lang und Salim Staubli. Und am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Schöne Auffahrt, wir hören uns am Montag wieder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.